Also da darf man schon auch ein gewisses Maß an Mindestintelligenz mitbringen und sich da nicht einfach dann verkaufen lassen, okay, jetzt gehe ich hier rein und in 2 Jahren bin ich Multitrilliardär.
Herzlich willkommen bei Financial Health, dem Podcast für deinen finanziellen Erfolg. Hier geht es um echte Strategien, smarte Investments und das Wissen, das du in der Schule nicht bekommen hast. Heute wird es besonders spannend, denn wir nehmen die aktuelle Geopolitik in den Fokus. Was bedeutet der Konflikt zwischen dem Iran und den USA für die Ölpreise, für die Aktienmärkte und die Anlegerstimmung? Wir sprechen darüber, sind wir eigentlich gerade in einer Zinswende oder Zinspause? Wie werden die Zentralbanken entscheiden? Und wir schauen uns an KI-Boom und Tech-Rally. Ist das noch nachhaltiges Wachstum oder sind wir schon in der nächsten Blase? Und. Kurz gesagt, es wird spannend, es wird dynamisch und es geht genau um die Themen, die dein Portfolio bewegen. Also dreh auf und lass uns genau zusammen hinter die Schlagzeilen schauen. Und das machen wir wie immer mit unserem Finanzexperten Julian Krüger. Hi Julian.
Hey Amelie, ganz lieben Dank für wie immer diese sympathische und neugierig machende Anmoderation. Klasse.
Danke dir. Ja, ich glaube, für die Folge brauchen wir eigentlich gar keinen spannenden Teaser, weil ich glaube, es ist ein Thema oder eine Situation, die gerade ganz, ganz viele bewegt und worüber sie sich freuen, ein paar mehr Einblicke zu bekommen, um es vielleicht auch für sich selber ein bisschen besser einordnen zu können und Handlungsempfehlungen mitzubekommen, wie eigentlich mit der Situation gerade umzugehen ist. Heute haben wir ja einen aktuellen Bezug. Wir sind in einer Zeit, in dem der Iran und die USA im aktiven Krieg miteinander stehen und das hat natürlich Auswirkungen auf die Börse und dementsprechend auch auf diverse Portfolios oder wahrscheinlich alle Portfolios, auch unser Zuhörer. Julian, leg doch mal los und nimm uns so ein bisschen mit, was ist da eigentlich gerade passiert und was sind die Auswirkungen auf den Aktienmarkt?
Ja, Auseinandersetzung USA und Iran, grundsätzlich mögen Finanzmärkte Unsicherheit nicht. Und auch hier ist es wieder so, dass die Finanzmärkte nicht genau einschätzen können, welche möglicherweise negativen Auswirkungen kann das Ganze haben. Erste Frage, wie lange geht das? Zweite Frage, welche Effekte hat es, wie zum Beispiel die Sperrung der Straße von Hormuz, also die Lieferung von notwendigen Bodenschätzen wird eingeschränkt. Jetzt kann man sagen, okay, aus dem Iran kommen zum Beispiel nur 4% des weltweiten Öls, ist nicht so wichtig, das stimmt, aber über diese Straße, die dann von dem Iran kontrolliert wird und gesperrt wird, fließen wiederum 20% des Öls und den Effekt, den merken wir alle, wenn wir in die Tankstelle fahren. Verknappung sorgt für steigende Preise und diese steigenden Preise wiederum sorgen dafür, dass die Inflation steigt und das mögen die Börsianer im nächsten Schritt dann auch wiederum nicht. Die nächste Frage ist, wie wirkt sich das nicht nur auf Öl aus, sondern auch auf Gas? Zum einen ist da auch die Beförderung eingeschränkt und jetzt kann man sagen, es gibt ja aber auch Pipelines, die drumherum führen, das stimmt, aber die können nicht alles, was vorher mit den Schiffen transportiert worden ist, komplett substituieren. Also das schafft man nicht und einige der Gasanlagen sind ja in der Zwischenzeit auch angegriffen worden und zerstört worden. Einige sind nicht nur runtergefahren. Und da muss man wissen, anders als bei Öl braucht es auch Wochen, bis die wieder anlaufen. Also selbst wenn da wieder alles gut ist, kann man nicht schnipsen und sofort wird wieder voll geliefert. Aber einige sind halt auch zerstört worden. Und wie lange braucht es, um die zerstörten Infrastrukturen bei Gas, aber auch bei Ölförderung wiederherzustellen? Und das sind alles so Fragen, die dann dementsprechend auch die Wirtschaft bewegen, damit die Börsianer, weil das ja auch viele wichtige Voraussetzungen sind, um überhaupt in vielen Industrien produzieren zu können.
Ja, total. Und auch, ich glaube, der Autonormalverbraucher, der merkt es natürlich gerade auch extrem, was das Thema Öl betrifft. Und ich glaube, für den einen oder anderen ist es auch wirklich gar nicht witzig, weil es einfach wirklich ja enorme Preissteigerungen sind. Ich habe bisher immer so um die 65 Euro getankt, wenn ich vollgetankt habe. Gestern habe ich dann 94 bezahlt. So, und das sind natürlich einfach schon Summen. Und wenn ich damit jetzt jeden Tag zur Arbeit zum Beispiel fahren müsste, die Leute irgendwie im Geldbeutel natürlich extrem merken. Gibt es eine Tendenz, wie es zukünftig aussehen wird?
Ja, man darf sich natürlich immer fragen, wie viel von diesen steigenden Ölpreisen sind denn jetzt wirklich realistisch auf Gründe zurückzuführen und wie viel ist auch Spekulation oder Angst? Und in der Vergangenheit war es zumindest so, dass nach so einem riesigen Anstieg die Preise nicht wieder auf das gesamte Vorniveau zurückgefallen sind, sondern ein klein bisschen darüber stehen geblieben sind. Das nennt man psychologisch auch Anker-Effekt. Wenn man erstmal etwas verkaufen will, dann sagt man eine viel größere Zahl zuvor und damit wird dann das, was bei dem Endkunden dann akzeptabel ist, ein bisschen nach oben gezogen. Das ist auch nichts anderes als die Verhandlungsstrategien, die ganz oft der Trump hat. Der wirft irgendwelche völlig abstrusen Behauptungen oder Verhandlungspositionen in den Raum und damit automatisch zieht er dann das, was die Gegenpartei vorher bereit gewesen ist, nach oben und freut sich dann ganz im Ende dann einen Deal gemacht zu haben, wie er es auch dann gerne sagt. Und wenn jetzt auch noch vielleicht der ein oder andere sich fragt, warum Iran? Auf der einen Seite war es natürlich der Eingriff in die Verletzung von Menschenrechten, aber was mit Sicherheit auch kein Nachteil für die USA ist, die haben immer total Glück, weil da, wo sie Krieg betreiben oder ein Land überfallen, wird hinterher zufälligerweise viel Öl gefunden. Also die sind echt voll die Glückspilze. Und auf der anderen Seite geht es aber auch natürlich um die Verknüpfung des Machtgefälles auf der Welt. Also die USA merken, dass China immer mehr Macht dazu gewinnt und die USA immer weniger. Und wenn man jetzt weiß, dass China den Hauptteil seines Öls aus Venezuela und aus dem Nahosten bezieht und interessanterweise da ja in den letzten Monaten die Hauptaktionen der USA gewesen sind, dann merkt man auch, dass das vielleicht auch politisch mit motiviert gewesen ist, solche Aktionen. Denn wenn die USA auch über dementsprechend dann die Verteilung des Öls aus Venezuela und aus dem Nahen Osten, was vorher viel nach China ging, die Macht haben, dann können sie natürlich auch wieder mehr Druck ausbauen. Auch ein spannender Hintergrund. Und andersrum gesehen hat der Iran zum Beispiel jetzt auch reagiert mit der Schließung der Straße von Hormuz. Der hat gesagt, wir lassen nur noch Öltanker passieren, die dementsprechend hinterher eben nicht mehr in Dollar faktorisiert werden. Und das schwächt dann den Dollar, sondern das ging dann da darum, dass es nur noch in anderen Währungen, vor allen Dingen Richtung China, dann verkauft werden durfte. Und auch so kann man dann wiederum Einfluss nehmen auf Börsen und Weltmärkte und darüber dann auch die USA schwächen oder stärken.
Das leuchtet ein. Hast du eine Handlungsempfehlung für alle, die zuhören?
Der erste Gedanke, der mir kommt, ist, bitte, weil jetzt kurzfristig die Ölpreise gestiegen sind und man das beim Tanken merkt, nicht sofort ein neues Auto kaufen nach der Idee, oh, jetzt kaufe ich schnell ein Elektroauto. Vermutlich sind die Anschaffungskosten für ein Elektroauto dann doch nochmal signifikant höher als die gestiegenen kurzfristigen Verbrauchspreise fürs Tanken. Das kommt ja irgendwann auch wieder runter und das ist etwas, was ganz oft Industrien für sich nutzen. Wenn zum Beispiel Heizkosten steigen, dann sagen diejenigen, die gerne Häuser sanieren, ja, komm, dann sanier doch erstmal deine Fassade. Dann sparst du dementsprechend, keine Ahnung, 10-20% Heizkosten. Aber die Sanierungskosten amortisieren sich meistens wahrscheinlich eher über viele Jahrzehnte als die paar Jahre, die man vielleicht noch in der alten Bude dann überhaupt leben will. Und dieser Überaktionismus, der ins Emotionale springt, ist dann meistens verkehrt. Aber was man natürlich machen kann, immer zu überlegen, wohin kann ich mit dem Fahrrad fahren? Und ansonsten im Portfolio, wenn die Preise nach unten gehen, drüber nachdenken, wo kann ich vielleicht intelligent nachkaufen, was grundsätzlich immer noch Wert hat, aber der Preis ist runtergegangen, aber auf gar keinen Fall sagen, oh, jetzt sind vielleicht meine Investments, die ich erst vor ein paar Monaten oder ein paar Jahren getätigt habe, nach unten gegangen. Das funktioniert doch alles nicht und ich steige da lieber wieder aus. Also ehrlicherweise haben wir hier eine kleine Schwankung an den Börsenmärkten gehabt, aber es ist immer noch kein wirklicher Crash. Also beim Crash geht es signifikant weiter nach unten und auch das ist immer noch in den langfristigen Renditen der Aktien mit enthalten. Also solche Sachen darf man auch einfach aussetzen und nicht erwarten, weil wir ein paar Jahre hatten, wo es signifikant überproportional steil nach oben ging, dass das immer so ist, sondern die Märkte atmen und das gehört mit dazu. Wenn man da langfristig Geld mit verdienen will, dann darf man lernen, das einfach mit auszusetzen.
Okay, verstehe. Das heißt, das ist aber ja eigentlich jetzt auch keine große Abweichung von dem, was wir sonst so empfehlen. Und das ist ja durchaus auch einfach was, was wir hinnehmen müssen, wenn wir an den Märkten investiert sind. Und was ja aber auch gleichzeitig der Grundstein dafür ist, dass wir eben auch in diesen Märkten so viel Rendite mitnehmen können, dass es eben auch mal nach oben und nach unten geht. Also gilt auch hier wie immer Ruhe bewahren, abwarten. Nähern wir uns dem nächsten Thema. Du hast gesagt, du hast auch noch was dabei, was das Thema Zinspolitik der Zentralbanken betrifft. Was ist da los?
Ja, gerade auch initiiert natürlich durch die kriegerische Auseinandersetzung, schießt dann potenziell die Inflation nach oben. Was müssen dann oder was wollen dann die Zentralbanken machen, um die wieder einigermaßen in den Griff zu bekommen, weil die wollen ja vor allen Dingen Inflation bekämpfen. Die müssen die Zinsen erhöhen, sodass wieder Geld aus den Märkten rausgeht und das nicht anfängt zu galoppieren. Das wiederum ist ein Problem, weil viele Schulden schon recht hoch verschuldet sind. Ich denke da gerade auch vor allen Dingen an die USA, die da schon ein kritisches Maß erreicht haben und da sensibel sind, bezogen auf weitere Zinsschritte nach oben. Denn das bedeutet natürlich, dass neue Refinanzierungen signifikant teurer werden, bezogen auf höhere Zinsen. Und sie sich das vielleicht irgendwann gar nicht mehr leisten können. Das heißt, die Zinsen, ja, das ist ein super zweischneidiges Schwert bei den Zentralbanken. Die wollen die Inflation bremsen, müssten also deswegen die Zinsen eigentlich erhöhen. Die wollen aber auch nicht die Traglast, die die Staaten da tragen müssen, so hoch packen, dass es dann vielleicht nicht mehr finanzierbar ist und dann vielleicht sogar ein Staatsbankrott droht. Also das ist gerade nicht so einfach und das ist auch der Grund, warum der Trump zum Beispiel immer wieder versucht, Einfluss zu nehmen auf die Fed, die Federal Reserve, also die Zentralbank der USA, um die Zinsen so tief wie möglich zu halten. Gleichzeitig ist aber auch er der Auslöser dafür, dass die Inflation so hoch gegangen ist durch seine kriegerische Auseinandersetzung. Also es gibt meistens mehr als eine Seite einer Medaille.
Okay. Gibt es da irgendwas, was jetzt unsere Zuhörer zu berücksichtigen haben, was die Zinspolitik betrifft? Oder können sie sich davon irgendwas zunutze machen? Oder heißt es auch da einfach nur abwarten?
Grundsätzlich kann man in diesem Anlagebereich Anleihen, festverzinsliche Wertpapiere sagen, dass der Zins schon auch wieder zurück ist. Wir hatten ja bis vor einigen Jahren eine super Niedrigzinsphase, wo hier überhaupt nichts zu verdienen gewesen ist. Und so langsam kommt diese Anlageklasse auch wieder zurück, sodass man hier auch eine akzeptable Rendite erzielen kann und grundsätzlich ja davon ausgehen kann, dass diese Anlageklasse etwas geringer schwankt als zum Beispiel Aktien oder Bodenschätze und deswegen vielleicht auch wieder ein Teil mit ins Portfolio mit sortiert werden kann. Ja.
Okay, dann haben wir noch ein ganz spannendes Thema, was wahrscheinlich auch viele irgendwie beschäftigt, ist das Thema KI. KI und Tech-Aktien, das ist ja wirklich gerade in aller Munde. Was gibt es da zu berücksichtigen oder überhaupt, wie ist gerade der Stand?
Ja, da sprichst du ein wichtiges Thema an, einen super starken Trend der letzten Monate. Da sind die Investitionsausgaben wirklich signifikant gestiegen. Also man kann da von dem größten Investitionsprogramm des Privatsektors ever sprechen, so viel Geld wieder reingeflossen ist. Und was noch nicht immer ganz klar ist, wie werden denn die Unternehmen diese großen Investitionen in der Zukunft auch für sich monetarisieren können? Also wie lässt sich damit Geld verdienen? Schlichtweg können sich die großen Tech-Giganten es aktuell nicht leisten, dieses Investitionswettrüsten nicht mitzulaufen, weil sonst werden sie halt von den Wettbewerbern überrannt und müssen sehr viel Geld in, auf der einen Seite natürlich Forschung, aber auf der anderen Seite vor allen Dingen auch in die Infrastruktur, also einfach in die Technik selbst stecken. Man kann sich aber auch fragen, wir nehmen so ein klassisches KI-Angebot für dich als Privatkunde am Ende. Wie viel bist du bereit, auch im Monat dafür zu bezahlen, um so etwas zu nutzen? Und wie viel müsstest du eigentlich zahlen, dass die ganzen Investitionen, die da getätigt werden, auch nur ansatzweise hinterher lohnenswert gewesen sind? Und da kann man so ein bisschen skeptisch sein, ob das alles funktioniert oder was da die Ideen sind. Ein weiterer Trend in diesem Bereich ist auf jeden Fall natürlich der enorme Energiebedarf, der sich da in den nächsten Jahren auch noch durch ergeben wird, weil die ganzen Farmen an Technologie und Servern, die da weiter aufgebaut werden, in die investiert wird, die müssen ja auch irgendwie mit Energie versorgt werden. Könnte vielleicht auch ein spannendes Thema sein, um da ein bisschen Geld zu verdienen, da zu investieren. Und ein weiterer Effekt ist, dass wir durch KI Disruption anderer Bereiche sehen. Ich bin mir sehr sicher, hätten wir vor 3-4 Jahren gesprochen, wären wir uns einig gewesen, ein sehr, sehr sicherer Bereich für einen Job wäre wahrscheinlich Programmierung. Viele Softwareunternehmen sind stark in ihrem Wert gefallen, weil viel Programmierung aktuell über KI ersetzt werden kann. Und da kann man sich immer auch fragen, was sind die Dinge, die in der Zukunft wirklich von KI ersetzt werden können und was sind die, die es eher nicht können. Und die Unternehmen, die, man spricht da auch als Anleger von einem Burggraben um sein Geschäftsmodell, weil es eben nicht substituierbar ist, die aus heutiger Sicht so einen Burggraben haben, die werden tendenziell aktuell eher an den Börsen belohnt und die, die ersetzbar sind, die haben Abschlag. Was sind so klassische Geschäftsmodelle mit so einem Burggraben? Das sind die, die vor ein paar Jahren noch überhaupt gar nicht gefragt gewesen sind, weil man gesagt hat, viel zu langweilig, nehmen wir jetzt als Beispiel mal Transport, also das Verschiffen von Containern oder ähnliches. Also das war nichts Hippes, da werden keine hohen Margen in dem Sinne durchgesetzt, also hat sich kein Anleger für interessiert und so sieht man, dass immer wieder an den Märkten so kurzfristige oder mittelfristige Tendenzen entstehen und mal läuft das eine und mal das andere. Und was man auf gar keinen Fall als Anleger machen sollte, ist zu gucken, okay, was lief denn jetzt gerade? Und jetzt, da wo ich mir den Beweis hole in den Kursen, in den Charts, die letzten, keine Ahnung, 12, 24, 36 Monate lief das besonders gut. Jetzt springe ich auch auf diesen Trend auf. Man will ja da früh dabei sein und nicht immer diesen Kursen hinterherlaufen. Das ist natürlich der klassische Fehler von allen Privatanlegern. Deswegen bietet es sich an, möglichst breit investiert zu sein oder halt über Vermögensverwalter investiert zu sein, die solche Trends antizipieren, also da so, dass ich auch wirklich früh da drin bin und nicht dann da reingehe, wenn mein Taxifahrer erzählt, dass das doch eine coole Sache gewesen sein könnte. Mir fällt da zu diesem Thema ein, es gibt so coole Charts, da wird für jedes Jahr dargestellt, welches Anlagethema ist besonders gut gelaufen, was waren die schlechtesten. Und jedes Thema hat eine andere Farbe. Und dann hat man mal so 10, 20 Jahre verglichen. Und dann hat man super bunten Flickenteppich. Denn das, was letztes Jahr am besten lief, kann dieses Jahr schon wieder nur mittelmäßig oder sogar schlecht sein. Und immer auf das zu setzen, was in der Vergangenheit gut lief, das gibt uns das Gefühl von Sicherheit und Planbarkeit. Aber funktioniert halt überhaupt nicht. Also das kann keine Anlagestrategie sein, immer in Anführungszeichen, wenn ich Auto fahre, in den Rückspiegel zu gucken, was ist denn passiert, sondern genau deswegen ist ja auch die Frontscheibe größer bei so einem Auto als der Rückspiegel. Man guckt nach vorne, auch wenn man da weniger das Gefühl hat, ich kann sicher sein, was da passiert. Aber genau deswegen schwanken ja auch die Börsenkurse.
Ja gut, aber da muss ich sagen, das sind so Themen, die betreffen den Einzelnen ja jetzt irgendwie nur so peripher, wie so schön heißt. Was ich spannend finde oder was ich immer wieder vergesse, ist das Thema, boah, wie viel Energie braucht das eigentlich? Und natürlich das mit den Kosten bedingt, weil es ja einfach bei mir gerade nicht ankommt. Also dem Verbraucher wird es ja in einem schon wirklich sehr guten Maße gerade kostenlos zur Verfügung gestellt. Und dann kannst du noch bessere Leistungen für ein bisschen Kohle irgendwie bekommen. Aber das sind so Sachen, die gehen einfach gerade am normalen Verbraucher, glaube ich, vorbei, so wissenstechnisch. Gut, schauen wir, wie sich das in der Zukunft entwickeln wird. Aber gerade heißt es auch da, glaube ich, einfach nur weiter die Entwicklung beobachten und sich zu eigen machen, was für Vorteile das mit sich bringt. So würde ich es jetzt auf jeden Fall für mich zusammenfassen. Dann ganz kurz einen kleinen Abschwenker zum Thema Private Debt. Das haben jetzt vielleicht nicht viele auf dem Schirm von denen, die uns hören, aber der eine oder andere wahrscheinlich schon und hat sich vielleicht gefragt, wie kommt es, dass das jetzt gerade in den Finanzmedien irgendwie immer mal wieder auftaucht? Was hat es damit auf sich?
Ja, das ist ein Thema, was jetzt gerade in dem einen oder anderen Medium auftaucht, weil da ein gewisses Potenzial für, ich will nicht sagen Crash, aber Unsicherheit auf jeden Fall besteht. Private Debt bedeutet einfach, dass sich Unternehmen im Privatsektor privat finanzieren. Klassischerweise macht man das ja eigentlich über das Herausgeben von Anleihen und dann wird man auch geratet und man weiß dann ziemlich genau, wer leiht sich zu welchen Konditionen wie viel Geld und wie bewertet das der Markt hinsichtlich des Ausfallrisikos und Private Debt heißt, dass man das direkt zwischen Kreditnehmer und Kreditgeber regelt und man gar nicht so genau weiß, wer hat jetzt eigentlich da was an wen an Geldern verliehen. Und da natürlich auch ein gewisses Ausfallrisiko besteht, aber man das erst dann einschätzen kann, wenn es wirklich passiert. Und auf der anderen Seite ist es halt schon auch eine schöne Möglichkeit für den einen oder anderen Anleger eine Extra-Rendite, einen kleinen Schnaps obendrauf zum klassischen Markt zu bekommen. Und ja, da kann man quasi immer sich die Frage stellen, okay, wie weit sind wir jetzt im Bereich sinnvoll oder es wird gierig und wann kippt das Ganze? Und da können wir dann dadurch vielleicht durch den einen oder anderen Ausfall dann auch so eine Art Dominoeffekt bekommen, ähnlich vielleicht sogar wie in der Banken- und Finanzkrise 2007, 2008. Also deswegen gibt es den einen oder anderen, der da als Experte gerade warnt, oh Vorsicht, da könnte was kommen. Und auf der anderen Seite gibt es auch diejenigen, die sagen, hey, was für eine spannende Anlageklasse. Man kann dann ein kleines bisschen mehr Rendite als in den klassischen Zinsmärkten machen. Wichtig ist vielleicht einfach zu wissen, dass es das gibt und man sich dem Risiko, was damit verbunden sein kann, auch bewusst sein darf.
Gut, okay. Ich glaube, so viel zu dem Thema reicht zumindest auch vorerst zumindest. Dann würde ich gerne zum Abschluss noch einmal auf das Thema USA zu sprechen kommen. Jetzt haben wir über die USA schon gesprochen im Zusammenhang mit dem Krieg mit dem Iran. Was ist denn ausschließlich zu den USA gerade zu sagen? Es ist ja immerhin die größte Volkswirtschaft. Wie geht's denen? Geht Trumps Plan auf mit America
Ja.
First?
Ja, genau. Also ich glaube schon, dass die langsam merken, unsere Fälle schwimmen uns mittelfristig davon und es lässt sich wahrscheinlich nicht mehr aufhalten, dass die mittelfristig nicht mehr die Wirtschaftsmacht Nummer 1 in der Welt sein werden. Auch wenn die das anders sehen und auch gerne anders hätten und auch alles dafür tun, sich dagegen zu wehren. Bis vor der Iran-Auseinandersetzung kann man auf jeden Fall sagen, Arbeitslosenzahlen passen in den USA, Inflation passte, zumindest bis vor dem Krieg und das zusammen, da spricht man auch von dem Misery Index, also alles gut. Aber, das hatten wir gerade schon gehört, Achtung, die Schulden, die sind schon relativ hoch im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt, dazu wird es ja immer ausgegeben. Und wenn jetzt die Zinsen durch die Zentralbank, durch die Fed steigen sollten, dann ist das schon so ein Thema, wo man ein bisschen aufpassen muss, dass dann die Zahlungsfähigkeit der USA auch weiterhin gegeben ist. Also da Verschuldung schon recht hoch.
Gut, das werden wahrscheinlich auch schon viele so ein bisschen mitbekommen haben, links und rechts. Ich persönlich finde es ja ganz charmant, dass Trumps Plan dahingehend nicht so richtig aufgeht, auch was er verfolgt hat mit den Zöllen, dass das dann doch irgendwie wieder zurückkam. Das ist auch irgendwie nett, aber gut, wissen wir das so ein bisschen einzuschätzen. Ein letzter Punkt, den ich noch total spannend finde, einfach weil er ja gerade auch Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres unglaublich gut gelaufen ist, ist das Thema Bodenschätze Gold. Wie sieht's damit aus? Müssen wir uns da jetzt wieder ein bisschen zurücknehmen? Macht es Sinn, da weiter rein zu investieren? In welchem Maße? Was würdest du tun? Wie würdest du es einschätzen?
Berechtigte Frage. Grundsätzlich sagt man, Gold, / Bodenschätze gehören in jedes Depot, um so ein bisschen Ruhe da reinzugeben. Und auch wenn gerade es an den Märkten schwieriger wird, spricht man da ja auch von einem sicheren Hafen. Und genau wie du gesagt hast, ist der Bereich Gold, Silber in den letzten Monaten sehr stark überproportional gestiegen. Und da kann man, wenn man dort investiert ist, hat man ja wahrscheinlich, wenn man ein grundsolide aufgestelltes Depot hat, drüber nachdenken, ob man nicht auch einen Teil an Gewinnmitnahmen dann realisiert. Warum? Weil ich dann ja durch diesen überproportionalen Anstieg natürlich auch jetzt einen größeren Anteil von dieser Anlageklasse im Depot habe und ich das dann vielleicht wieder zurückbringen kann auf mein Grundniveau, wie ich es gerne hätte. Und man sich auch fragen kann, wenn wir wissen, dass die Wertentwicklung in den letzten Monaten deutlich stärker gewesen ist, als sie im Schnitt zu erwarten ist, ob ich dann in den nächsten Monaten weiterhin mit so rasant weiter steigenden Entwicklungen auch wirklich rechnen kann oder ob es vielleicht auch erstmal wieder zu dem Durchschnitt tendiert. Das würde ja sogar dann bedeuten, dass es erstmal wieder runtergeht. Das heißt, da kann man drüber nachdenken, möchte man vielleicht einen Teil der Gewinne dann sichern und natürlich, jeder Dumme sucht jemanden, der ihm seine Geschichte erzählt. Da werden natürlich jetzt die ganzen Goldverkäufer wieder wach und erzählen jedem hier, jetzt musst du unbedingt einsteigen und am besten alles nur noch auf Gold setzen, verkauf alles, was du besitzt, alle anderen Anlageklassen funktionieren nicht. Ja, schau mal, wie sich das hier jüngst entwickelt hat. Die Zukunft wird im wahrsten Sinne des Wortes golden sein. Also da darf man schon auch ein gewisses Maß an Mindestintelligenz mitbringen und sich da nicht einfach dann verkaufen lassen, okay, jetzt gehe ich hier rein und in 2 Jahren bin ich Multitrilliardär, sondern wie hoch ist es die Wahrscheinlichkeit wirklich, dass so ein starker Anstieg dann auch weitergeht? Und vor allen Dingen wird ja von einigen Edelmetallverkäufern auch dann prognostiziert, dass es jetzt nicht 1, 2 Jahre so weitergeht, sondern Jahrzehnte so weiter. Ja, mein Herz blutet dann immer so ein bisschen, wenn es wirklich Menschen gibt, die sich dann sowas erzählen lassen und dann auch dann dementsprechend dem folgen. Aber so ganz kurzfristige, überdurchschnittliche Entwicklungen, die geben halt dann immer denjenigen Rückenwind, die halt sagen, this is the only one and only real shit, so ungefähr. So ähnlich wie die Crash-Propheten auch ab und zu dann Rückenwind bekommen, wenn gerade mal die Märkte ein bisschen runtergehen und sagen, siehst du, ich habe doch schon immer gesagt, die Welt geht unter und du darfst auf gar keinen Fall auf langfristige Wertentwicklung der Märkte oder sowas setzen, sondern wir werden alle sterben. Kauf mal schnell noch hier bei mir irgendwelche Vorratsgeschichten von irgendwelchen Nahrungsmitteln, die 10 Jahre lang in deinem Keller, in deinem Bunker oder was auch halten. Also jeder bekommt die Geschichte erzählt, die er gerne hören will, aber die Kunst ist es, mit ein bisschen Abstand Intelligenz aus der Metaebene von oben zu schauen und Gold war schon immer ein sehr, sehr guter Inflationsausgleich, vielleicht ein ganz kleiner Prozentpunkt obendrauf, aber nichts, wo du langfristig sehr gut verdienst, so wie in dem Bereich Aktien zum Beispiel. Es werden ja auch keine Produkte, keine Dienstleistungen, keine Dividenden, keine Arbeitsplätze dort geschaffen, es ist einfach nur ein toter Klumpen, deswegen nicht übereuphorisch werden.
Gut. Damit würde ich sagen, haben wir doch die aktuellen Börsenthemen ganz gut besprochen. Wir haben über den Konflikt zwischen Iran und den USA gesprochen, über die Zinspolitik der Zentralbanken, über den KI-Boom, ganz kurz über Private Debts und darüber, wie geht es den USA eigentlich im Großen und Ganzen und wie haben wir uns mit den Bodenschätzen zu verhalten aktuell. Ich glaube, zusammenfassend können wir sagen, es gilt das Gleiche wie immer, einfach Ruhe bewahren und abwarten. Weiterhin an den Märkten natürlich investiert sein. Wenn Märkte runtergehen, gerne nachkaufen. Das sind immer noch Handlungsempfehlungen. Auf keinen Fall verkaufen, außer mit einer kleinen Einschränkung, was das Thema Rohstoffe betrifft, wie Julian gerade gesagt hat, dass es sinnvoll sein kann, vielleicht in Hochzeiten Gewinne zu sichern. Aber ansonsten ist auch der Hokuspokus, den wir gerade an den Aktienmärkten wieder haben, eigentlich eine völlig normale und zum Teil sogar wünschenswerte Situation, von den emotionalen Themen, was natürlich mit den Kriegen irgendwie einhergeht, mal völlig abgesehen. Damit würde ich sagen, schließen wir die Folge. Es sei denn, Julian, du hast noch irgendwas Besonderes hinzuzufügen. Nein. Er gibt mir Handzeichen. Nein. Gut. Dann würde ich sagen, liebe Zuhörer, keep growing and stay healthy, especially financially. Dein Amelie Lieder
und dein Julian Krüger. Wir hören uns gerne in der nächsten Folge. Bis dahin.